Querfunk.
Mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Marc Weirich aus Freiburg. Servus.
Grüß Gott.
Andreas Zimmer aus Köln.
Everybody schnipp.
Maja Nötzl aus Stuttgart.
Hallole.
Markus Henkel aus Heilbronn der Max.
Guten Abend.
Und unser Praktikant ist auch mal wieder dabei, Ralf Bogi Bogesch. Servus.
Servus. Ich hoffe, ich komme irgendwann über den Praktikantenstatus raus. Als Rentnerpraktikant oder so.
Jetzt mal langsam. Erst machst du uns mal richtig guten Kaffee und dann können wir darüber sprechen. Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Es ist die erste Ausgabe von Querfunk im neuen Jahr. Und wir haben uns, wie man das ja immer macht, am Anfang eines Jahres macht man sich immer große Vorsätze. Und unser Vorsatz ist es, wirklich alle zwei Wochen eine neue Ausgabe zu produzieren. Und wir sind heute fast vollständig, also es sieht ganz gut aus. Einer fehlt, der Urs Mansmann, der lässt sich entschuldigen. Der ist heute nicht dabei, aber alle anderen sind dabei. Finde ich schön. Und wir haben uns wieder viele, viele Themen ausgesucht. Und wir kommunizieren ja meistens miteinander über Facebook. Da haben wir unseren kleinen Raum, wo wir unsere Themen und so weiter besprechen, unsere Sendetermine. Und zurzeit nervt Facebook ganz gewaltig.
Weil du Lehrer bist und Facebook gar nicht verwenden darfst in Baden-Württemberg, oder?
Ja, das Internet, also ich darf es schon verwenden, aber ich darf halt nicht mit meinen Schülern kommunizieren über Facebook.
Warum nervt es dich denn so?
Es nervt mich, weil man hat ja so seine Freunde in Facebook und man hat die ja, weil man einfach wissen möchte, was sie so im Leben treiben. Also sonst braucht man sie ja nicht, wenn man nichts von denen wissen will. Und das heißt, ich möchte gern wissen, was sie so posten. Was weiß ich, ein Urlaubsfoto oder so. Das funktioniert aber bei Facebook nicht mehr. Es gibt manche Freunde, von denen ich überhaupt gar nichts mehr sehe in meiner Timeline. Und von anderen sehe ich ständig was, von denen ich eigentlich gar nicht so viel sehen möchte. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Facebook filtert für mich. Ohne dass ich da irgendwelche Möglichkeiten habe oder fast keine Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, mit wen ich da jetzt sehe in meiner Timeline und wer nicht. Und ich frage mich, mit welchem Recht macht Facebook das?
Facebook meint es nur gut mit dir. Facebook weiß, mit wem du reden darfst und mit wem nicht. Und deswegen entscheiden sie selber, wen du siehst und wen du nicht siehst. Die sind so fürsorglich, das ist quasi Big Mother.
Das ist, also wenn meine Mama Mark Zuckerberg ist, dann...
Merkst du, was hier falsch läuft? Mark Zuckerberg ist unsere aller Mama und entscheidet durch Filteralgorithmen, welche unserer Freunde uns wichtig zu sein haben und welche nicht. Und spätestens da muss ich sagen, so kostenlos kann ein Produkt gar nicht sein, dass ich das noch gut finde. Ich würde lieber dafür bezahlen und der Mist funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, durch diesen Filteralgorithmus wird für mich Facebook insofern richtig unbenutzbar, weil ich gar nicht mehr den eigentlichen Zweck, Leute irgendwie ein bisschen im Blick behalten, ferne Bekannte, die woanders wohnen, dass man so ein bisschen mitkriegt, hey, was läuft bei denen? Ich krieg's nicht mehr mit, weil Facebook zeigt's mir nicht. Ich muss quasi jede Pinnwand einzeln absuchen. Wenn ich das machen wollte, bräuchte ich Facebook nicht.
Nein, du müsstest eigentlich Gruppen einrichten und jeden in irgendeine Gruppe stecken und dann kannst du die Gruppen abrufen, da steht wirklich alles drin.
Und da geht's wieder los, weil zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, ich bin Fan von irgendwelchen Firmen, passiert ja manchmal. Dann bist du auch manchmal je nach Firma mehr oder weniger gut über deren Produkte oder informiert oder was bei denen gerade so geht. Interessanterweise zeigt mir Facebook immer nur die blöden Firmen. Also Firmen, wo ich mal auf Gefällt mir geklickt habe und gedacht habe, okay, ist ganz nett, aber da steckt dann eine Profi-PR-Abteilung dahinter und die machen stinklangweiligen Facebook-Mist. Ich glaube, die muss ich rausschmeißen. Und alle anderen, wo ich denke, die sind viel interessanter, die schreiben auch was, das sehe ich nicht. Facebook verbirgt mir das.
Ja, die haben nicht bezahlt, daran liegt es wohl, ja.
Ja, genau, das ist der Punkt. Mittlerweile unterscheidet Facebook nach guten, also bezahlenden Firmenbenutzern und nach schlechten, langweiligen Firmenbenutzern, die werden halt nicht so eingeblendet. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, okay, ich bin bloß noch Stimmvieh, damit Facebook von irgendwelchen Firmen Kohle einfahren kann. Es wird uninteressant. Facebook wird langsam aber sicher für die Endnutzer, nämlich uns, irrelevant.
Es ist überaus kompliziert. Ich habe kürzlich einer Bekannten geholfen, die jetzt noch ein bisschen älter ist als ich. Also sagen wir mal, sie ist zwischen 50 und 60. Sie wollte unbedingt zu Facebook und ich habe ihr geholfen, den Account einzurichten. Meine Kacke, das ist ja nicht mehr so wie früher. Du klickst einmal und gibst eine E-Mail-Adresse ein, sondern da musst du ja irgendwie dann tatsächlich, was die alles wissen wollen und... erstmal alles wegklicken, wenn du unbedarft bist, füllst dir erstmal alles aus, weil der Computer fragt ja danach und das ist wirklich kompliziert geworden und bleibt kompliziert.
Das Übliche halt. Ich meine, Steuererklärung, Kinderkrankheiten, Schuhgröße, Zahnersatz, alles, was man halt so wissen muss.
Ja, ja. Zum Beispiel die Payback-Karte. Freischwimmerausweis.
Die Sache ist ja die, Facebook ist ja eigentlich eine ganz nette Geschichte. Wir benutzen das auch, viele benutzen das, wobei Jugendliche das immer weniger benutzen, habe ich irgendwo gelesen. Die Frage ist, gibt es eine Alternative zu Facebook? Und da gibt es ja Google Plus, da gibt es App.net. Viele Jugendlichen nutzen ihr Handy, um über WhatsApp zu kommunizieren. Aber sind das jetzt tatsächlich Alternativen zu Facebook oder bleiben wir dann doch bei Facebook?
Alternativen sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die Verbreitung und der Funktionsumfang von Facebook im Moment nicht eingeholt wird. Das heißt, der Funktionsumfang, der wird zwar auch von Google Plus geboten, WhatsApp zum Beispiel nicht. Das ist ja eher ein Ersatz für eine SMS oder das altbekannte ICQ. Also die Älteren werden sich noch erinnern an ICQ. Aber die Verbreitung von Facebook ist einfach so enorm. Das heißt, du bist eigentlich in Anführungsstrichen darauf angewiesen, es zu nutzen, wenn du tatsächlich mit ganz vielen Menschen, mit denen du sonst eben nicht Kontakt hast, in Kontakt bleiben willst.
Ja, wobei WhatsApp wird durchaus zum Beispiel von Jugendlichen benutzt, um miteinander zu kommunizieren, aber nicht wie eine SMS, sondern die bilden eben auch Räume und in diesen Räumen unterhalten die sich, ja, den ganzen Tag und nutzen gar nicht mehr Facebook.
Ja, aber das ist ja deine direkte Kommunikation und nicht mehr diese Geschichte, die ich bei Facebook sehr schön finde. Jemand ist im Urlaub und postet Urlaubsfotos. Jemand hat irgendwie, was weiß ich, einen tollen Job und reist viel umher und zeigt da wieder Fotos. Oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Aktivitäten einfach, die man jetzt nicht zwingend über WhatsApp immer direkt kommuniziert, sondern einfach mal postet. Wer sich's anschauen will, schaut sich's an und wer nicht, der scrollt halt weiter.
Genau das ist es, was ich finde, was Facebook ausmacht. Du bleibst auf eine lockere, unverbindliche Art und Weise miteinander in Kontakt. WhatsApp, ein WhatsApp-Chat in einer Gruppe ist schnelllebiger. Du musst schneller reagieren, sonst bist du irgendwie schon wieder aus dem Thema raus. Du kannst dann nur noch nachlesen. Ah, darum ging es vor einer Stunde. Okay. Da finde ich dann Facebook schon gelungen. Nur, man muss ganz ehrlich sehen, Facebook hat eben den einen Vorteil gerade, und das ist nicht mal der Funktionsumfang, da gibt es andere, die besser sind. Facebook hat alle Benutzer. Die meisten Leute sind bei Facebook. Wenn ich irgendjemanden suche, ist die Wahrscheinlichkeit, ihn dort zu finden, größer als bei Google+. Aber man hat auch schon mal gedacht, MySpace wäre unbesiegbar. Und deswegen würde ich sagen, Facebook muss echt aufpassen, dass sie nicht diese Grenze überschreiten, wo sie den Leuten einfach auf die Nerven gehen. Sie sind jetzt dabei, uncool zu werden bei einer ganzen Generation. Wenn sie irgendwann es schaffen, einen Teil ihrer Benutzer zu vergraulen, und da sind sie dabei, dann werden sie irgendwann irrelevant. Und das können sie auch mit noch so viel Zukäufen. Ich kaufe mir noch Instagram dazu oder so, oder Snapchat wollten sie haben. Das können die dann nicht mehr aufholen.
Vor allem mich ärgert halt einfach, dass ich nicht derjenige bin, der entscheidet, was ich lese, sondern Facebook das entscheidet für mich. Und ich überhaupt keine Möglichkeit habe, außer mit extrem viel Aufwand, indem ich halt auf die einzelnen Profile gehe, das zu lesen, was ich gerne lesen möchte. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Das geht für mich schon Richtung Zensur. Maja?
Ich denke es selbst, das funktioniert ja nicht mehr. Ich kann auf Profile klicken, so oft ich will. Sie werden mir trotzdem nicht angezeigt, wenn derjenige nicht häufig klickt. Ich habe eine Freundin, die postet jeden Tag 5 bis 18 Sachen. Ja, die wird mir immer angezeigt, egal ob ich jetzt klicke oder nicht. Und das finde ich das Seltsame, dass ich es überhaupt gar nicht mehr steuern kann. Und beim Handy ist es noch schlimmer. Also wenn ich benutze Facebook jetzt fast ausschließlich nur noch über mein Smartphone, weil ich bin ja so cool. Nein, ich bin einfach nur zu faul, mich immer einzuloggen, wenn ich am Computer bin, weil ich es ja auf dem Handy habe. Aber auf dem Handy habe ich das Gefühl, ist noch weniger Auswahl. Da werden mir dann wirklich nur noch 5 Posts angezeigt und davon sind 3 gesponsert, so ungefähr. Das nervt.
Das ist auch so ein Punkt, der mich ziemlich nervt und um nicht zu sagen ankotzt. Ich habe 3 Ansichten. Ich habe über den Browser eine Ansicht von dieser Timeline. Ich habe über das Smartphone mit der Facebook-App eine andere Ansicht. Und an einem Tablet ist nochmal eine dritte Ansicht. Also ich sehe auf allen 3 Geräten unterschiedliche Postings, weil eben immer mehr gefiltert wird.
Ja, genau das ist mein Problem. Du sprichst mir aus der Seele. 3 Geräte, 3 verschiedene Facebooks. Und das beweist, wie intelligent Algorithmen wirklich sein können. Ich meine, Facebook verdient sein Geld damit. Und die schaffen es nicht, einen vernünftigen Algorithmus, wenn sie schon filtern wollen, zu programmieren. Und diese gleichen Algorithmen entscheiden bei der NSA darüber, ob jemand ein Terrorist ist oder nicht. Na, schönen Dank auch.
Meinst du, die haben Facebook gekauft?
Ich glaube, die haben alle die gleiche Logik, nämlich keine.
Ich habe bei Facebook mir eine App installiert, zumindest für meinen Firefox geht das. Die heißt Social Fixer News. Du kannst eine Menge Kackwerbung ausblenden. Du kannst schauen, dass wenigstens in etwa deine Sachen, die du haben willst, du die siehst. Und ja, so ist es einigermaßen erträglich. Ich sehe eigentlich null Werbung auf Firefox in Facebook und sehe viel von den Dingen, die ich tatsächlich sehen will. Einfach mal probieren, kostet nichts. Social Fixer News.
Ich habe auch eine App, die ganz interessant ist im Zusammenhang mit Facebook, nämlich F-Watcher für iOS ist das, oder iOS. F-Watcher zeigt dir nämlich an, wen hast du neu als Freunde bekommen. Gut, das kriegst du sowieso angezeigt in Facebook. Aber auch, wer hat sich von dir verabschiedet? Also, wer hat dich entfreundet? Oh. Dann weißt du nämlich, wem du eine Handgranate nach Hause schicken kannst, wenn du das möchtest. Ja, das ist ganz interessant, dann zu sehen, wer sich so ganz still und heimlich von dir verabschiedet hat. Denn das meldet dir Facebook normalerweise nicht. Aber diese App, die wie gesagt F-Watcher heißt, die macht genau
das. Social Fixer News kann das auch und der Programmierer ist sehr umtriebig und beklagt, er schreibt auch ab und zu was in seinen Posts und schreibt, die haben schon wieder den Code geändert. Er ist immer nur am Hinterherprogrammieren, dass er auf den neuen Code kommt. Und in den letzten, hier um Weihnachten herum, hat er, glaube ich, jeden Tag irgendwie geschrieben, dass der Code schon wieder anders ist, was sie denn die ganze Zeit machen. Geld verdienen.
Ja.
Sie hören Querfunk.
Von einem Aufregerthema zum nächsten. Seit 2014 rege ich mich nur noch auf. Es gab ja das Outing oder das Coming Out, muss man ja eher sagen, Coming Out von Hitzlsperger. In dem Zusammenhang kam dann auch das Gespräch auf eine Petition zu dem Thema Homosexualität beziehungsweise Sexualität ganz im Allgemeinen. Wir hier in Baden-Württemberg bekommen ja 2015 einen neuen Bildungsplan. Da steht dann drin, was wir Lehrer da so unterrichten sollen, welche Inhalte und so weiter. Da wird gerade dran gebastelt und da geht es auch um das Thema Sexualität und dass es eben ja im Leben der Menschen verschiedene Arten von Sexualitäten gibt. Ja, also dass es eben Männer gibt, die Männer lieben, dass es Frauen gibt, die Frauen lieben und dass es alle möglichen anderen Spielarten gibt. Darauf möchte gern der Bildungsplan eingehen, aber das sieht ein Lehrer aus meiner Nachbarstadt im Übrigen, aus Nagold, ein Realschullehrer, ganz anders und hat eine Petition initiiert, die, soweit ich jetzt weiß, mehr als 70.000 Menschen unterschrieben haben. In der Petition steht dann so ungefähr sinngemäß, nee, wollen wir nicht. Ja, Ralf, Bogi.
Ja, ich wollte gleich mal einsteigen, weil ich nämlich zu dem Thema nämlich auch ein bisschen recherchiert habe und verschiedene Leute gesprochen, interviewt habe. Was ich ganz, ganz komisch fand, ich habe mit ein paar Elft- und Zwölftklässlern gesprochen, also sprich, der Jüngste war 16, der Älteste war 19, also so ungefähr in dem Alter, und habe die einfach mal gefragt, wie das Thema überhaupt, ich nenne es jetzt mal anderssexuell sein, also es zählt ja auch Transsexualität und so weiter alles dazu, wie das denn bisher behandelt wird im Unterricht. Da haben die erstmal gesagt, gar nicht. Ein Lehrer hatte mir, das wirst du aber besser sagen können, ein Lehrer hatte mir bestätigt, ob das Thema überhaupt stattfindet, also sei es jetzt Biologie oder Gemeinschaftskunde, also sprich gesellschaftlich, das bleibt jedem Lehrer selbst überlassen, ob er das Thema Homosexualität, Bisexualität etc. überhaupt einfügt. Und die Schüler haben dann auch noch erzählt, weil die unterhalten sich ja auch so ein bisschen über das Thema. Und da habe ich gesagt, Jan, wie läuft das so ab? Was für Dinge wurden denn da von anderen, von Gleichaltrigen gesagt? Und da bin ich fast umgefallen, weil es gab dann tatsächlich noch solche Stimmen, die haben gemeint, Homosexualität ist eine Krankheit. In der heutigen Zeit, ältere Teenager, also zwischen 16 und 19, sind zum Teil zumindest, sind ja nicht alle doof, um es mal wirklich so zu sagen, noch auf dem Stand von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und da war ich schon sehr geschockt und das spricht in meinen Augen noch viel mehr gegen diese Petition, denn die Aufklärung ist da wohl bitter nötig.
Klar, die Aufklärung ist nötig und natürlich wachsen die Jugendlichen in einem Umfeld auf, das sehr stark sexualisiert ist. Du brauchst ja nur dein Browser hochfahren und RedTube anwählen und schon hast du da alle Spielarten und das gucken die sich, da bin ich mir relativ sicher, auch fleißig an. Trotzdem wissen sie eigentlich relativ wenig über Sexualität. Ich persönlich unterrichte Ethik, allerdings erst seit kurzem. Aber wenn das Thema aufkäme bei meinen Schülern, wäre das sofort für mich ein Grund zu sagen, okay, lasst uns mal darüber sprechen. Da bin ich sehr, sehr offen dafür. Ob das alle Lehrer sind, ich kann nicht für alle Lehrer sprechen. Zumindest der Lehrer in Nagold sieht das anders. Aber ich bin ganz genau deiner Meinung, dass das unbedingt in den Bildungsplan gehört, weil das einfach ein Thema ist, das präsent ist.
Ich habe vor einer Woche ungefähr diesbezüglich einen schönen Kommentar gelesen von einem Journalisten von SWR2. Ich kann es jetzt nur so sinngemäß zusammen buchstabieren, der eben geschrieben hat, seiner Meinung nach muss dieses Thema unbedingt in den Lehrplan, denn es gäbe kein schwulenfeindlicheres Umfeld als ein Schulhof. Nun habe ich ja selber Lehramt studiert und habe aber nur das erste Staatsexamen gemacht, deswegen nur bedingt Unterrichtserfahrung. Ich kann es aber aus diesen paar Momentaufnahmen, die ich hatte, durchaus bestätigen, dass einfach zum Sprachgebrauch der Jugendlichen, der Schülerinnen und Schüler einfach gehört, du schwule Sau oder das ist ja mal voll die schwule Scheiße, um hier so ein paar Zitate zu bringen, wo ich mir dann immer denken muss, wie geht es jemanden, der für sich entdeckt hat, was weiß ich, mit 14, 15, Moment, ich bin, glaube ich, schwul. Das muss schon Horror sein. Und genau aus diesen Gründen würde ich eben auch nochmal sagen, gibt es da überhaupt keine Diskussion. Dieses Thema muss in den Lehrplan und besser heute als morgen.
Dann bin ich jetzt der Gegenpol. Einen muss es geben.
Max, ja, wir doch, hören dir genau
zu. Es muss echt einen Gegenpol geben, weil ich stimme prinzipiell der Aussage zu, dass man an mehr Toleranz arbeiten muss und dass dazu Aufklärung vonnöten ist. Allerdings stimme ich nicht der Art und Weise zu, wie es teilweise in diesem Bildungsplan von Gender Mainstream Beauftragten aus den Ministerien da in die Schule gebracht werden soll. Weil ich glaube, das Thema ist nicht damit abgehakt, dass ich sage, ich mache jetzt einen reinen Sexualkundeunterricht und dieser Bildungsplan sieht ja vor, dass das fächerübergreifend und stufenübergreifend stattfindet. Das heißt, ich sag mal von Gemeinschaftskunde bis Physik, sofern sich's anbietet, wird das Thema im Unterricht verankert. Genauso von der 5. bis zur 13. Klasse, wenn es denn geht. Und ich glaube, was dahinter wirklich für ein Problem steckt, ist das Problem, Andersartigkeit zu akzeptieren. Und die hat meiner Meinung nach nicht nur was mit der sexuellen Präferenz zu tun, sondern wir haben gleichzeitig die Problematik, dass es um Rassismus geht. Da machen wir wieder Rassismusblöcke, wo wir im Unterricht drauf losgehen. Und ich glaube einfach, dass diese ganze Problematik, ich meine, dieses Thema mit der Homosexualität wird meiner Meinung nach auch ein bisschen überbewertet. Wir haben jetzt hier das Outing gehabt vom Herrn Hitzelsberger. Das ging eine Woche lang durch die Tagesschau und die Heute-Nachrichten, also durch die Hauptnachrichten abends. Der Sprecher der Kanzlerin hat sich dazu geäußert. Und ich frage mich, haben wir eigentlich 2014 echt noch so eine Situation, dass das so was Besonderes ist? Wenn ich mir anschaue, wir hatten einen schwulen Außenminister. Da hat sich keiner gestört, jahrelang dran. Wir haben im Fernsehen bekennende schwule Comedians, was weiß ich, Thomas Hermanns oder Dirk Bach gab es und sowas. Da hat sich nie jemand dran gestört. Und jetzt plötzlich ist es ein Fußballer. Ich möchte nur mal dran erinnern, als Steffi Jones gesagt hat, und das war letzten Herbst, sie möchte ihre Partnerin heiraten, war das nicht eine Woche lang in den Nachrichten und es hat sich nicht der Sprecher der Kanzlerin dazu geäußert. Also mir stellt sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, A, auf so einer Front jetzt für zum Beispiel einen Hitzelsberger Partei zu ergreifen. So wichtig ich das finde, er kann das machen, das ist auch seine persönliche Sache. Nur finde ich eben, es ist ja halt auch seine persönliche Sache. Und was die Toleranzvermittlung im Unterricht angeht, glaube ich, wären wir besser beraten, wenn wir die ein kleines bisschen von der Sexualität lösen und darauf konzentrieren, dass wir sagen, wir akzeptieren Andersartigkeit. Weil ich meine, das, was in den 30er Jahren die Juden waren und das, was in den 90er Jahren meinetwegen Jugoslawen, Türken und Roma und Sinti waren, Zigeuner, das sind heute teilweise eben leider immer noch zum Beispiel Homosexuelle. Aber ich glaube, wir wären gut damit beraten, den Kindern in der Schule beizubringen, dass egal auf welche Art und Weise jemand anders ist und sei es, weil er Moslem ist oder weil er eine andere Hautfarbe hat oder eben eine andere Sexualität, er ist zu akzeptieren. Egal, warum jemand anders ist, wir akzeptieren ihn, wir nehmen ihn an.
Aber ich glaube, das geht in diese Richtung.
Nee, leider nicht. Hast du ihn gelesen?
Ich habe ihn gelesen.
Und deswegen ist es
das Arbeitspapier. Darf ich kurz einschreiten? Das Arbeitspapier zum Bildungsplan. Der Bildungsplan ist ja noch nicht fertig.
Das Arbeitspapier.
Ich möchte eins aufgreifen. Ich beobachte ja das aus meiner Warte. Ich bin nicht homosexuell, ich bin heterosexuell und ich habe oft mit Kollegen zusammengearbeitet, die homosexuell waren. Das war mir völlig egal und ich glaube, das ist der Punkt. Sobald es uns völlig egal ist, ob jemand heterosexuell ist oder homosexuell ist, ich glaube, erst dann sind wir in unserer Gesellschaft so weit, dass wir sagen können, okay, der ist halt schwul, was soll's, egal. Ja, das ist sein Ding und das von seinem Partner und fertig. Was mich allerdings auch manchmal ärgert und Das zeigt aber auch, dass wir eben immer noch in einer Gesellschaft leben, wo eben Schwule immer noch gebrandmarkt werden, wo immer noch über 70.000 Menschen so eine Petition unterschreiben. Was mich aber auf der anderen Seite ärgert, du hast vorhin Thomas Hermanns angesprochen. Das ist ein Comedian, der offen sagt, ich bin schwul und das auch wirklich bei jeder Gelegenheit macht. In seinen Sendungen ständig darauf rumreitet, wo ich mir dann sage, ja, okay, du bist schwul, schön. Das ist mir aber ehrlich gesagt völlig egal, ob du schwul bist oder nicht. Mach mir lustige Scherze, mach lustige Witze, unterhalte mich, aber nerv mich nicht damit, dass du jemand bist, der schwul ist. Ich renn auch nicht auf die Bühne und erzähl die ganze Zeit, ja, ich bin heterosexuell, hallo, ich bin heterosexuell und übrigens, ich bin heterosexuell. Das interessiert keinen Schwein. Und wenn wir auch dahin kommen, dass es eben auch kein Schwein interessiert, ob jemand schwul ist oder nicht, ich glaube, dann haben wir es endlich geschafft. Da sind wir aber noch ganz, ganz weit entfernt. Wie du gesagt hast, das läuft in allen Nachrichten rauf und runter, der Hitzelsberger. Der hat sich das auch sehr genau überlegt, ob er das überhaupt veröffentlicht und wann und wie. Ich habe ein Interview gehört im Deutschlandfunk mit der Journalistin, die ihn da interviewt hat. Ich glaube, von der Zeit war sie, die ganz genau beschrieben hat, wie er das auch vorbereitet hat. Dass er das muss und dass er sich das so genau überlegen muss, zeigt, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der Schwulsein offensichtlich von vielen immer noch nicht akzeptiert wird. Und das ist traurig.
Marc. Ich glaube aber, dass wirklich, es ist so am Rande deines Statements, Markus, angeklungen, das größte Problem die Szene ist, aus der Hitzelsberger kommt, nämlich diese Sportszene. Eine Szene, die normalerweise nicht
müde wird. Marc, entschuldige, wir müssen genauer sein, nicht die Sportszene, denn beim Frauenfußball ist das gar nicht so, es ist die Männerfußball.
Ja, Männerfußball, genau. Danke für diesen Einwand. Habe ich eigentlich gemeint, aber nicht gesagt. Und da fängt dieses Problem an. Männerfußball ist eine Szene, sag ich mal, die eigentlich nicht müde wird, herumzuheucheln, wie unglaublich fair und wie tolerant wir doch sind und vor dem Spiel am besten noch eine Kerze anzünden und für jede Minderheit dieser Welt. Und es sieht halt hinter den Kulissen ganz, ganz anders aus. Ich kenne spannenderweise zwei Spielerfrauen, die aus dem privaten Bereich, die mir auch schon so ein bisschen erzählt haben, wie es eben dann hinter den Kulissen in den Kabinen und so weiter zugeht. Und es hat halt alles eigentlich mit Fairplay wenig zu tun. Da geht's um Geld und da geht's um Neid und all solche Sachen. Und da ist es halt auch absolut, was ich so höre, geht's da intolerant zu, was eben die Homosexualität angeht und in den Sportblöcken auch. Das müssen wir nicht großartig diskutieren, was da in den Fangemeinden abgeht. Und ich glaube, das ist eben das Problem, weshalb es in dem Falle vom Hitzelsberger eben auch so unglaublich hochgekocht wurde.
Ich glaube, insgesamt ist es so, dass hier zwei Sachen sich vermischen über diesen Zeitraum, über den Hitzelsberger berichtet wurde, beziehungsweise jetzt auch mit dieser Petition oder diesem Bildungsplan, der da vorgesehen ist. Bei dem Bildungsplan muss ich konkreterweise sagen, ich habe einen sehr schönen Blogartikel gefunden im Internet, und zwar ist es ein schwules Blog, und dieser schwule Blogger sagt, dass er das ablehnt. Er hat also diese Petition gegen den Bildungsplan unterschrieben, weil er eben sagt, es geht im Grunde genommen überhaupt gar nicht darum, eine Gleichstellung oder eine Toleranz für Homosexuelle herzustellen, sondern in diesem Bildungsplan wird sehr dezidiert für eine ganz kleine Lobbygruppe der Gender Mainstream Verfechter drauf eingegangen, dass Kinder eben sich auch explizit mit intersexueller und transsexuellen Medien auseinandersetzen sollen, mit bedeutenden intersexuellen und transsexuellen Persönlichkeiten und so weiter. Und ich sehe für mich irgendwie nicht, dass man dieses Thema zum Beispiel ständig im Unterricht einbaut, wie die Toleranz gesteigert werden soll. Ich glaube, dass gerade bei diesen Fußballern der Zug ein Stück weit abgefahren ist. Die bringst du sehr schwer nur noch dazu, sich diese Toleranz anzueignen. Umso wichtiger glaube ich, dass es ist, dass man den Kindern Toleranz beibringt. In der Schule, über die Schule meinetwegen, noch wichtiger im Elternhaus. Weil ich meine ganz ehrlich, Sachen, die man im Elternhaus erfährt oder wo man erzogen wird, das prägt einen noch mehr als die Schule. Aber eben sei es drum in der Schule und dann eben mit einem allgemeineren Ansatz, als nur zu sagen, beschäftigt euch mit schwul-lesbischer, transsexueller und intersexuellen Medien, mit Kinofilmen. Ich meine, was sollen die Kinder machen? Lesbische Pornos angucken? Um sich daran zu gewöhnen, dass das normal ist?
Also, das machen sie sowieso irgendwann.
Ich sehe diesen Ansatz eben nicht beschränkt auf die Sexualität, sondern ich sehe diesen Ansatz da, dass man sagt, Kinder, wir sind tolerant. Das ist eine tolerante, freie Gesellschaft. Und es ist völlig egal, warum ihr meint, dass euch jemand fremd oder anders vorkommt. Sei es, weil er vielleicht homosexuell ist, sei es, weil er einen anderen Glauben hat als ihr. Auch deswegen sind Menschen schon verfolgt worden. Und interessanterweise nimmt dieser Bildungsplan darauf überhaupt gar keinen Bezug. Sei es, weil er behindert ist. Aus welchen Gründen auch immer, eine andere Hautfarbe, was auch immer. Aber nur weil jemand anders ist, rechtfertigt noch nicht, dass man ihm mit Schimpfwörtern auf dem Schulhof hinterher schreit und ihn diskriminiert. Und da muss man ansetzen. Und ich glaube, da greift dieser Bildungsplan zu kurz. Weil zum Beispiel interessanterweise, wenn man das gerade auf diese Sexualität abzielt, in dem Blog ist es sehr schön aufgegriffen, ich bin gleich fertig, da steht das nämlich sehr schön drin. Der sagt, es gibt ungefähr in Deutschland, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, in Deutschland gibt es ungefähr 0,5% Intersexuelle und Transsexuelle und nee, weniger, im Promillebereich. Und es gibt 0,5%, also mehr, Pädophile, was auch eine sexuell abweichende Spielart ist, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es gäbe einen Riesenaufschrei, hat er geschrieben, und ich stimme ihm da völlig zu, wenn jetzt zum Beispiel die Forderung käme, man müsste zum Beispiel auch eben diesen sexuell anders veranlagten Menschen Raum im Unterricht einräumen. Da würde jeder sagen, das kann man nicht machen. Ja, aber warum nicht? Mit der gleichen Begründung. Ich meine, der eine fühlt sich als Frau und ist im Körper eines Mannes und der nächste steht auf Kinder. Wo ist da der Unterschied? Ja, das eine ist in der Gesellschaft ein Tabu und das andere eben mittlerweile nicht mehr so. Man darf sich heutzutage als homosexuell outen und wird trotzdem Berliner Bürgermeister oder Außenminister. Aber man darf nicht sagen, dass man pädophil ist. Und das Schlimme ist eben, mir geht's da einfach zu sehr um die einzelne Sexualität. Es geht im Endeffekt darum, tolerant zu werden gegenüber Andersartigem. Und ich glaube, mit diesem Ansatz hätte man auch das Thema Rassismus erschlagen und noch viele andere Probleme vom Hals. Es geht eben darum, dass man aus der Andersartigkeit kein Schimpfwort macht.
Bogi? Zum einen mal der Vergleich Pädophile und Homosexuelle. Bevor das irgendein Hörer in den falschen Hals kriegt, ich glaube, das ist ein sehr gefährlicher Vergleich. Weil
ich habe die nicht verglichen. Moment, ich habe die nicht verglichen.
Nein, aber dass man das quasi als sexuell andersartig so ein bisschen in einen Topf wirft, über diesen, mit dem Überbegriff sexuell andersartig, finde ich insoweit gefährlich, weil das eine, das sind zwei erwachsene Menschen oder wie auch immer, die sich halt beide bewusst entscheiden und bei dem anderen wird halt ein Mensch, der ein Kind eben, das noch nicht so ganz auf der Höhe ist,
gedanklich. Dann ersetze Pädophilie mit Sadomaso oder mit Tieren oder mit anderen komischen Sachen.
Nee, ich genau. Aber ich glaube, was der Bogi sagen möchte, ist, dass das Kind wehrlos ist.
Genau. Wir sprechen von ausgelebter Pädophilie, von einer Straftat einfach.
Ja. Genau. Es sind wohlgemerkt, kurzer Einwand noch, es sind nicht meine Worte, es ist der Vergleich aus diesem Blog. Und er ist in der Tat insofern, glaube ich, treffend gewählt, wie Maya das gerade gesagt hat. Es geht ihm schlichtweg darum darzustellen, dass im Grunde genommen dieser Bildungsplan auf einen Promillesatz der Betroffenen in Deutschland abhebt und dafür eine Lobby existiert. Aber für andere Spielarten, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Sadomasochismus oder Sex mit Tieren, dafür existiert eben keine Lobby. Und deswegen wird sowas auch nicht in Kultusministerien besprochen. Aber, Entschuldigung.
Das mit Sicherheit. Also ohne den Bildungsplan oder das Arbeitspapier jetzt im Detail zu kennen, ich habe es im Gegensatz zu dir leider nicht gelesen. Ich glaube, die beste Herangehensweise wäre es, im Unterricht das ganze Thema Homosexualität, Transsexuelle etc., dass man das einfach als ganz normalen Punkt in der Aufklärung mitnimmt. Du hast ja im Moment, oder wenn ich mir an meine Schulzeit zurückerinnere, du hast einfach die Aufklärung in Form von, was passiert bei der Fortpflanzung, Männlein und Weiblein haben sich lieb und so weiter und so weiter. Andere Dinge werden da gar nicht angesprochen. Ich bin, da schätze ich mal, bin ich komplett auf deiner Seite, korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege. Ich bin insoweit der Meinung, Homosexualität oder Anderssexualität irgendwie hervorzuheben, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Weil Toleranz heißt ja, alles, egal wie du bist, es ist in Ordnung. Mach dein Ding, passt schon. So. Und das hervorzuheben, da kann ich es durchaus verstehen, dass da viele Leute dagegen sind. Allerdings die Petition, da muss ich jetzt halt auch nochmal eingreifen, die wirft ja quasi ein Homo-Umerziehen vor. Und das ist halt einfach nur Schwachsinn. Also diese Vorwürfe, die in der Petition stehen, und da tut es mir leid, dass das auch ein Schwuler unterschrieben hat, weil er hat sich da wohl nicht genau damit befasst. Diese Petition, die ist zum Teil richtig menschenverachtend.
Und das er hat das ausgeführt. Er hat das ausgeführt und er hat das auch wirklich nicht nur zur Kenntnis genommen. Er sagt nur, dieses Papier, dieses Arbeitspapier, dieser Bildungsplan zielt im Grunde genommen seiner Meinung nach nicht dahin, dass im Endeffekt eine bessere Situation, eine bessere Akzeptanz oder Toleranz auch für Homosexuelle erreicht wird, sondern im Grunde genommen, dass eben, wie du es gerade auch gesagt hast, dass sehr auf eine sexuelle Art und Weise abgehoben wird, aber die anderen dem... Es geht immer nur so um Sexuelle. Es geht nicht um die Toleranz an sich, dass man sagt, Leute, jetzt lasst doch mal alle Leute gleich sein. Es ist doch so völlig egal, was zwischen den Laken passiert, solange wir uns alle erstmal als Menschen akzeptieren und respektieren können und nebeneinander leben können. Und dass wir nicht aus der Andersartigkeit irgendwie einen Nachteil machen.
Aber so ganz, entschuldige, dass ich mich kurz reindränge, so ganz in Ordnung kann er oben im Oberstübchen nicht sein. Deswegen unterschreibt man doch keine homophobe Petition.
Nein, pass auf, ich musste euch wirklich diesen Link schicken, weil er ist wirklich, es ist ein wirklich sehr gut dargestellter Beitrag, wo ich sagen muss, ich kann das absolut verstehen. Er sagt, und mit sowas soll man sich gemein machen, ich habe mich zumindest diesmal dafür entschieden. Manchmal muss man es mit der amerikanischen Methode halten. Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Und wenn es die Taliban sind. Er sagt, schade, dass die Begründung der Petition so dämlich daherkommt. Denn solange solche Petitionen so begründet werden, ist es in der Tat sinnvoll und richtig, auch in der Schule den Kindern eine helfende Hand zu reichen, die dabei sind, ihre sexuelle Identität am anderen Ufer zu verorten und in ihren Elternhäusern auf Ablehnung stoßen. Der hat sich wirklich sehr genau damit auseinandergesetzt. Der greift dann intellektuell nicht zu kurz, absolut nicht. Aber er zeigt eben auch, dass im Grunde genommen dieser Bildungsplan, wenn man ihn so umsetzt und ernst nimmt, nur auf einen Promillesatz in Deutschland zurückgreift und im Grunde genommen ignoriert, dass man auch sagen muss, es gibt ja nun mal doch auch eine, sagen wir mal, 90-prozentige heterosexuelle Bevölkerungsmehrheit, die man ja auch nicht einfach unter den Teppich kehren kann, nur weil man jetzt für Toleranz für eine Minderheit kämpft und da noch nicht mal für die Minderheit nur der Schwulen- und Lesben-Szene oder der Homosexuellen, sondern eben auch Intersexuelle, Transsexuelle und was es sonst noch für Spielarten beim Gender-Mainstreaming gibt. Weil man muss halt sagen, auch das Gender-Mainstreaming ist ja durchaus auch pädagogisch nicht ganz unumstritten. Und das jetzt so im Lehrplan verankern zu wollen, muss man halt sagen, da ist eine kleine Lobby gerade sehr erfolgreich dabei, das da reinzupfropfen in den Lehrplan. Ihr müsst euch das mal durchlesen, es ist ja interessant. Ich kann mal die eine Stelle hier gerade zitieren. Schülerinnen und Schüler kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens von mit LSBTTI-Menschen. Das ist diese Abkürzung für, ich weiß nicht was, also quasi Intersexuelle, Transsexuelle, Lesben, Schwule und so weiter. Und reflektieren die Begegnungen in einer sich wandelnden, globalisierten Welt. Schwule, lesbische, Transgender und soweit bekannte intersexuelle Kultur, musikbildende Kunst, Literatur, Filmschaffen, Theater und neue Medien und Begegnungsstätten, soziale Netzwerke, Vereine, politische Gruppen, Parteien. Damit sollen sich die Schüler und Kinder auseinandersetzen. Und ich sage mir eben, wenn ich den Kindern sage, jetzt setzt euch doch mal ein bisschen mit transsexueller Kultur auseinander. Weiß ich nicht, ob ihnen da geholfen ist, einen Sinn für Toleranz zu entwickeln, dass man nachher sagt, du schreist nicht dem Nächsten, den du nicht leiden kannst, auf dem Schulhof, du schwule Sau hinterher. Das ist für mich nicht damit erreicht, sondern ich muss zu ihm sagen, schau mal her, das kann zwar sein, dass dir das jetzt vielleicht fremd vorkommt, wenn der auch auf Jungs steht, aber deswegen ist er kein schlechterer Mensch. Genauso wenig, weswegen du ein schlechterer Mensch bist, weil du Moslem bist. So einfach ist die Sache. Und der Nächste nicht, weil er Christ ist und der Nächste nicht, weil er vielleicht schwarz ist. Das hat einfach nichts damit zu tun, dass man automatisch schlecht ist, nur weil man anders ist. Und das muss man den Kindern beibringen. Und ich glaube, hier wird mir einfach immer ein bisschen zu sehr auf diese Sexualisierte abgehoben. Und dabei vergisst man eigentlich, dass die Lebensrealität da draußen sowohl für Homosexuelle als auch für ganz normal heterosexuelle Familien eine ganz andere Situation ist. Das Leben besteht nicht nur aus transsexuellen Filmschaffenden und intersexuellen Buchautoren. Und deswegen muss ich mich auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen. Und ehrlich gesagt glaube ich, in den Bildungsplänen, in der Schule haben wir ganz andere Probleme, als uns mit transsexueller Literatur zur Selbstfindung zu beschäftigen. Wie gesagt, der etwas breitere Ansatz der Toleranz gegenüber Andersartigem, der würde Juden helfen, der würde Türken helfen, Jugoslawen helfen, Russen helfen, Moslems, Christen, egal wem.
Auch mir.
Mark? Die Situation ist ja nun die, der eine fordert das eine Extrem, der andere das andere. Wir haben eine Pendelbewegung, wir werden uns irgendwann, denke ich mal, in der Mitte treffen, in einer Mitte, die wir vielleicht alle als einigermaßen vernünftig ansehen, was den Unterricht angeht. Ich sehe das Problem des Lobbyismus, wie du es jetzt gerade ausgeführt hast, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man hat sich einfach aus der Minderheit, sage ich jetzt mal, noch die größten Vertreter herausgesucht, um darüber zu sprechen, damit es vielleicht nicht zu kleinteilig wird. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem homosexuell oder lesbisch, homosexuell oder lesbisch ist das blöd und ich habe Abitur, einem homosexuell empfindenden Menschen und einem Menschen, der Sadomaso praktiziert, weil das eine ist eine Spielart, wie du gesagt hast, das andere ist eine Veranlagung. Mir fehlen da ein bisschen die Worte, weil ich einfach kein Sexualwissenschaftler bin, aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Dazu würde ich noch gerne sagen, ich bin ja nun, glaube ich, ja, bin ich der Jüngste hier in dieser Runde. Die Schulzeit liegt am kürzesten zurück, auch wenn ich nun auch mein Abi erst vor 10,5 Jahren gemacht habe, meine ich trotzdem süß sagen zu können, ja, süß, gell, dass die ganzen Dinge, die du gerade, Max, angesprochen hast, die eben auch noch eine Rolle spielen beim Thema Toleranz, wirklich teilweise bis zum Erbrechen durchbuchstabiert werden in der Schule. Vielleicht kann der Jerome noch einen Satz der Bestätigung oder sowas sagen. Ich finde persönlich ja, dass man nicht oft genug auf die Geschichte zwischen Deutschland und der jüdischen deutschen Bevölkerung hinweisen kann, aber teilweise bluten dem geneigten Schüler ja dann doch irgendwann die Ohren, so nach dem Motto, ich hab's jetzt kapiert und ich werde auch nie Nazi werden. Wohingegen eben tatsächlich das Thema Homosexualität auch zu meiner Zeit in keiner Art und Weise eine Rolle spielte. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, dass gerade wenn man Religion vergleicht mit der Sexualität, und bitte widersprecht mir da auch gerne energisch, ich glaube, eine Religion bildet man sich in der heutigen Zeit tatsächlich immer noch selbst. Ja? Und die Sexualität eben nicht. Und es ist sowas Tiefes und Intimes. Und wenn da keine Toleranz bestehen, möchte ich nicht sagen, man darf intolerant sein bei Religion. Aber es ist ein Unterschied in der Gewichtung des Gegenstands, über das wir sprechen, ob wir über eine nicht veränderliche sexuelle Neigung sprechen oder eben über etwas, was wir bis zu einem gewissen Grad dann auch noch selbst gewählt haben, wo man tatsächlich darüber diskutieren kann, ist dieser religiöse Ansatz gut oder ist er schlecht, ist er konservativ und vielleicht so konservativ, dass man ihn ablehnen muss aus aufgeklärten Standpunkt heraus, oder ist es nicht bei der Sexualität homo oder hetero, da gibt es erstmal keine Alternative. Wenn ich nun mal schwul bin, trifft jetzt auf mich auch nicht zu. Schade, dass wir jetzt keinen Schwulen in der Runde haben, der dazu was sagen könnte, dann kann ich nun nichts daran ändern, dann ist es so.
Kurze Frage, was ist der Unterschied zwischen du Judensau und du schwule Sau? Können beide nichts dran ändern. Es ist im Grunde genommen, finde ich, doch immer wieder der gleiche Ansatz. Es ist unerheblich, ob jemand was dafür kann oder nicht, sondern es geht darum, dass man Leute, die anders sind, als ich das jetzt empfinde oder als ich es für normal erachte, wenn ich immer mal von mir selber ausgehe. Der Mensch denkt ja immer, er geht von sich aus. Ich gehe von mir aus, das ist meine subjektive Realität, die mich umgibt, und dann begegne ich einem Schwarzen, der hat eine andere Hautfarbe als ich. Das deutlichste Merkmal so. Jetzt ist die Frage, wie reagiere ich da drauf? Ich merke, der sieht völlig anders aus als ich. Begegne ich dem jetzt feindlich, weil ich halt so eingestellt bin, dass etwas, was anders ist, mir Angst macht? Oder sage ich, hey, der hat eine andere Farbe als ich. Na und? Der ist ja jetzt deswegen kein schlechter Mensch. Ich habe den ja noch gar nicht kennengelernt.
Nein, das steht auch keiner in Abrede, Max. Stellt auch keiner in Abrede, und ich interveniere jetzt da und fall dir nochmal ins Wort, weil ich da auch wirklich nicht missverstanden werden will. Auch ich bin komplett auf deiner Seite, wenn ich sage, unbedingte und wirklich nicht zur Diskussion stehende Toleranz für alle, ich sage jetzt mal, friedlichen Menschen dieser Welt. Ja? Mhm.
Also, weißt du, genau das müssen wir, genau das muss vermittelt werden. Wenn du zum Beispiel auch zu Recht sagst, ich muss sagen, ich habe es in meiner Schulzeit nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich war bei mir ein anderer Lehrplan, oder ich habe es nie so erlebt, dass das jetzt zum Beispiel mit dem Judentum im Dritten Reich so extrem ausgewalzt wurde. Aber ich verstehe, ich habe das schon öfter gehört, es gibt Schüler, die sagen, hey, mir ist das echt langsam zu viel, ich werde beileibe kein Nazi. Okay, aber dann kann man zum Beispiel auch drauf Bezug nehmen und sagen, okay, schau mal her, damals sind nicht nur Juden verfolgt worden, sondern es sind auch Homosexuelle in die Gaskammern gekommen. Es sind auch Autoren gekommen, in die Gaskammern gekommen, die, was weiß ich, meinetwegen sozialistische Bücher geschrieben haben. Es sind Kommunisten in die Gaskammern gekommen. Es sind alle Leute in die Gaskammern gekommen, die anders waren. Anders aus der Sicht der Nazis. Und heute ist es eben so, wir sind heute schon toleranter, wir haben uns an viele Dinge gewöhnt, und trotzdem gibt es eben noch Dinge, die sind anders. Und das Wichtigste, was man den Kindern vermitteln kann, und ich denke auch, zuallererst sollte das eigentlich familiär vermittelt werden, die Wertekultur, dass nicht alles, was anders ist, schlecht ist, und dass es auch nicht gerechtfertigt ist, etwas, was anders ist, deswegen zu beleidigen, herabzusetzen, zu verunglimpfen oder zu verfolgen. Zu mobben.
Das ist völlig richtig. Okay. Sehe ich ganz, ganz genauso. Nur trotzdem, warum werden Minderheiten von anderen Menschen komisch angeguckt? Da gibt es verschiedene Gründe. es ist nicht gut, dass sie komisch angeguckt werden, aber es gibt verschiedene Gründe dazu. Und jetzt nehmen wir mal eine Gruppe heraus, nehmen wir mal muslimische Menschen heraus, die von manchen komisch angeguckt werden, weil es eine muslimische Minderheit gibt, die irgendwo Bomben legt und Menschen in die Luft sprengt. Da kann man ja ansetzen und normal mit diesen Menschen diskutieren nach dem Motto, Freunde, das gehört sich nicht. Ich kann aber nicht darüber diskutieren, warum ich schwul bin. Ja? Du kannst nicht dann durch eine Diskussion plötzlich hetero werden oder auch umgekehrt.
Muss ja auch nicht, sondern es geht ja im Endeffekt eigentlich nur darum, diese Toleranzbasis zu schaffen, dass man sagt, okay, man lässt einfach den Moslem Moslem sein und den Schwulen lässt man schwul sein und alle anderen lässt man auch nach ihrer Fasson selig werden, ohne dass man das Recht abspricht. Ja. Und ich finde aber auch, deswegen braucht man keinen extra intersexuellen Unterricht oder transsexuellen Unterricht und man braucht auch keinen extra Moslem-Unterricht und keine extra Judenkunde, sondern man könnte das zusammenfassen und könnte sagen, Leute, spart euch doch diese Baustellen. Es gibt einen großen Themenblock und der heißt, wir verfolgen keine Andersartigen.
Sehe ich anders.
Das ist Toleranz.
Es ist Toleranz, richtig, aber es gibt noch einen Unterschied. Wir können nicht anfangen, alles diesbezüglich so schwupp über einen Tisch zu ziehen. Ich finde es wichtig, dass ein christlicher Schüler weiß, was ist wichtig im Islam. Ich finde es wichtig, dass der weiße Schüler etwas erfährt über Rassenverfolgung und Rassentrennung in Südafrika. Dann weiß ich auch, dann finde ich es auch richtig und wichtig, dass man eben auch in puncto des Unterrichts über, ich sage es auch mal, Andersartigkeit darüber spricht, über sexuelle Andersartigkeit.
Bogi, du kommst sofort dran. Da möchte ich gerne anknüpfen und einfach sagen, wenn ich etwas Andersartiges sehe, aber dann verstehe, warum der andersartig ist, dann fällt es mir auch leichter, dafür ein Verständnis aufzubringen. Das heißt aber auch, dass ich darüber aufklären muss. Und das mache ich dann eben im Unterricht. Ich kläre eben darüber auf, warum findet es jemand toll, Schmerzen zugefügt zu bekommen. Sadomaso. Oder warum findet es jemand toll, auf Männer zu stehen? Warum ist das so? Den vielleicht auch zu Wort kommen lassen, ja, in irgendeiner Form. Bogi.
Was ich sagen wollte, und zwar, du hattest gemeint, wo liegt denn der Unterschied zwischen den beiden Schimpfwörtern Judensau oder schwule Sau? Ich glaube, der ganz große Unterschied, und das ist bei uns nach wie vor gesellschaftlich ein Problem in den Köpfen in der Gesellschaft, ist eben die Vergangenheit mit dem Dritten Reich. Seitdem, wenn du das Wort Jude sagst, ist erstmal, du hast überall sofort Stille. Was will er jetzt? Was sagt er jetzt? Ist nach wie vor so, auch wenn wir jetzt schon die, was weiß ich, wievielte Generation nach dieser schlimmen Zeit sind. Im Ausland zum Beispiel, amerikanische Comedians, die eben nicht diese Historie haben, die machen Judenwitze genauso wie über alle anderen Minderheiten. Ich sage jetzt bewusst Minderheiten, weil sie ja viele Comedians oder Witze beziehen sich ja immer auf bestimmte Gruppen, meistens kleinere Gruppen. Das ist, glaube ich, einfach ein Riesenproblem. Du kannst nach wie vor in Deutschland keine Witze über Juden machen. Ehrlicherweise, ich kenne 1000 Witze, aber gute Judenwitze kenne ich gar nicht. Hat sich bei uns nicht so richtig. Also die Zeit ist einfach noch nicht reif, offensichtlich. Was Homosexualität angeht, ich finde, du kannst es einfach nicht so richtig vergleichen, weil wir halt bei Homosexuellen nicht diese Historie haben. Hierzu kommt gerade was dieses Überdrüssigsein.
Haben wir schon, aber ist nicht so bekannt. Haben wir schon. Also wie da Max schon richtig gesagt hat, auch die Homosexuellen sind in deutschen Öfen verbrannt worden.
Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Der Punkt ist aber tatsächlich der. Im Unterricht, und da sind wir quasi wieder beim Lehrplan, im Unterricht, ich habe in meiner ganzen Schulzeit, unter anderem durch Lehrerwechsel und so weiter, ich hatte, glaube ich, mit der Berufsschule zusammen insgesamt 4-mal das Dritte Reich. Also über den Geschichtsunterricht, über Gemeinschaftskunde etc. pp. Ich hatte so die Schnauze voll von dem Thema tatsächlich und habe einfach mich so dagegen verwehrt, dass ich dann auch schlichtweg nicht mehr viel wusste. Ich habe erst Jahre später durch Reportagen, was ich dann wieder interessanter fand, Reportagen gucken, habe ich mir dann erst wieder so das ein oder andere Wissen, was ich damals einfach so, ach nee, nicht schon wieder und Augen und Ohren zu und durch, habe ich mir dann erst das Wissen wieder aufgesaugt. Der Punkt ist aber der, dass du im Lehrplan oder zumindest im Unterricht damals extrem auf die Situation der Juden damals und die Judenverfolgung eingehst, dass da Behinderte, Homosexuelle, einfach auch nur Regimegegner, also ganz in Anführungsstrichen normal, also deutsche Staatsbürger ohne, also christliche, deutsche, weiße, wie auch immer, die aber einfach also gesagt
weiße
haben,
Rose, ne? Dritte
Reich ist scheiße.
Sophie Scholl.
Ja, genau, die wurden trotzdem getötet. Das wird zwar alles genannt, aber das, was tatsächlich hängen bleibt, ist, oh, Nazis gegen Juden. Und das ist das, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem einfach im Lehrplan auch, dass da extrem nur auf einen Teil der Opfer eingegangen wird und nicht alle zusammen. Homosexuellen Verfolgung gerät dermaßen in Vergessenheit. Wenn du über das Dritte Reich sprichst, dann denkst du sofort an Judenverfolgung, aber an die anderen nicht so schnell.
Gut, ich meine, die Juden war die größte Gruppe. Also das waren ja Millionen, die da umgebracht worden sind.
Ich möchte noch ganz kurz auf das, was Jerome gerade vorhin gesagt hat, Bezug nehmen. Du hast gesagt, die Toleranz entsteht im Grunde genommen dadurch, dass man sich damit auseinandersetzt und mehr über die anderen erfährt und von ihnen lernt.
Genau.
Und der Punkt ist, ich finde, richtige Toleranz, die zu Hause in der Familie vermittelt wird, also zum Beispiel so, wie ich sie erfahren habe, so wie ich von meinen Eltern erzogen wurde, die funktioniert so, dass ich auch bevor ich die Beweggründe von jemandem kenne, ihn erstmal nicht verurteile, nur weil ich seine Andersartigkeit sehe. Das heißt, mein Ansatz ist nicht, erst nach diesem Schulunterricht, der sich so sehr speziell und dezidiert damit auseinandersetzt, dürfen die Schüler tolerant sein, sondern die müssen es vorher sein, und zwar bedingungslos, vorurteilsfrei. Weil im Grunde genommen, wenn wir jetzt uns die Weiße Rose angucken, die Nazis haben genau die Beweggründe gekannt, die die Geschwister Scholl bewegt haben. Und sie haben sie trotzdem umgebracht, einfach weil sie anders waren, ihren Zielen zuwidergelaufen sind. Also selbst das Wissen um die Beweggründe des anderen oder was seine Lebenssituation ausmacht, fördert nicht immer die Toleranz, sondern die Toleranz kommt im Grunde genommen daher, dass ich sage, jetzt wird es fast ein bisschen christlich, Herr Weyrich, die kommt im Grunde genommen von der Nächstenliebe her. Daher, dass ich sage, ich nehme meinen nächsten Mitmenschen, meinen Mitbürger einfach erstmal so an, wie er ist. Ohne ihn wegen der Merkmale, die ich jetzt vielleicht wahrnehme und die anders sind, als ich es gewohnt bin, zu verurteilen. Und dann, wenn ich ihn kennenlerne, dann verstehe ich vielleicht noch besser, warum er so ist, warum er so geworden ist, warum er so und nicht anders ist und warum das alles auch gar nicht schlecht sein muss. Weil es immer noch der gleiche wertvolle Mensch ist, den ich gerade eben kennengelernt habe. Und dazu sehe ich jetzt aber nicht die Lösung in einem aufgeblasenen Sexualkundeunterricht XXL. Weil ich muss auch sagen, die Kinder fragen und das kann man auch beantworten. Allerdings muss ich sagen, wenn ich halt da draußen die Realität sehe und dann komme ich wieder auf diese 90% Hetero-Familien und da gibt es auch viele, es gibt Alleinstehende und so weiter. Das soll auch alles behandelt werden in dem Bildungsplan. Das ist auch okay, das spiegelt die Lebenswirklichkeit wieder. Aber ich finde einfach, hier wird im Grunde genommen teilweise gerade mit diesen Intersexuellen und Transsexuellen ein Promilleteil der Wirklichkeit da draußen im Unterricht überproportional groß aufgeblasen. Und das löst trotzdem nicht das Problem, um das es geht, nämlich, dass es darum geht, den Kindern Toleranz beizubringen. Bedingungsloses Akzeptieren des anderen. Und danach kann man drüber reden, ist das jetzt gut oder schlecht, dass der so ist? Oder warum ist der so? Ist der so geworden? Ist der freiwillig so? Das kann man klären.
Also, dass möglicherweise verschiedene, wirklich absolute Minderheiten aufgeblasen werden. Ja, damit kann ich mich noch anfreunden. Ich möchte ganz kurz, weil du mich da auch persönlich angesprochen hast, dieses Wort der Christlichkeit aufnehmen. Ich glaube, in einer immer weniger christlichen Gesellschaft kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass so ein Wert wie christliche Nächstenliebe oder auch ohne christlich, sondern einfach nur Nächstenliebe, dafür muss ich ja nicht Christ sein, in den Köpfen von Schülerinnen und Schülern, wenn sie zur Schule kommen, in irgendeiner Weise verankert ist. Mal ganz davon abgesehen, wenn wir schon so viel über die Nazis sprechen, dass Adolf Hitler bis zu seinem Tod katholischer Christ gewesen ist. Ja, also Christ sein schützt leider Gottes nicht vor irgendwelchen Schwerstverbrechen. Das mal am Rande.
Und das Schöne ist, die Schüler, egal was der Lehrer vorne erzählt, bilden sich dann doch ihre eigene Meinung. Und ich habe in einem Interview gelesen des Schülersprechers von Baden-Württemberg, der gesagt hat, durch den Unterricht wird auch in Zukunft, ich sage es jetzt nur sinngemäß, niemand schwul werden.
Ich würde gerne, aber weil ich noch nicht zu Ende bin, Jerome, noch einen Satz gerne zu Ende fügen, weil dann kannst du da gerne weitermachen. Ich wollte einfach noch anmerken, dass ich aufgrund dessen, was ich gerade gesagt bin, immer noch der Meinung bin, dass hier die Schule mangels Elternhäusern, die entsprechende Werte vernünftig vermitteln können teilweise. Max, du hast gesagt, du kommst da aus einem sehr guten Elternhaus. Ich möchte jetzt wirklich nicht über meine Eltern spotten. Sie haben sich nach Kräften bemüht, aber meine Eltern kommen einfach beide aus einer, ich sag's mal neudeutsch mittlerweile, aus einer einigermaßen bildungsfernen Schicht und hätten mir diese Werte nicht so fundiert vermitteln können. Ich darf das an dieser Stelle sagen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, als sie mit mir als kleinem Kind spazieren gegangen ist, und mir ein dunkelhäutiger Mensch entgegengekommen ist. Guck, Marc, da kommt ein Neger, der macht aber nichts. Ja? ja, diese Reaktion des Lachens ist da, bleibt mir da teilweise im Halse stecken, ja? Weil es ist bitter. Ja? Es ist wirklich bitter. Und,
aber es ist auch ein Zeichen der Toleranz. Er macht ja nichts. Also, ja, er sieht, ich glaube, wenn man es genau nimmt, er sieht zwar anders aus als wir, aber die Message, die vielleicht rüberkommen sollte.
So positiv drehen.
Ja, ich versuche jetzt einfach mal deine Mutter in einem guten Licht hinzustellen. Die Message war eigentlich, er sieht zwar anders aus, aber ist ein ganz normaler Mensch.
Ja. Kann man so stehen lassen.
Wobei ich nochmal, ich war ja relativ ruhig, ich möchte sagen, ich habe dem sehr genau zugehört, hatte nicht so viel zu sagen, aber Max hat mich eigentlich überzeugt mit seiner Aufforderung, allgemeine Toleranz zu lehren, ist viel besser als spezielle Toleranz. Denn von der allgemeinen Toleranz kommst du mit Sicherheit eher in spezielle als umgekehrt.
Sie hören Querfunk.
Ja, irgendwie eine sehr, sehr ernsthafte Sendung dieses Mal. Und auch das nächste Thema ist zwar kein Aufregerthema in dem Sinne, aber auch ein Thema. Ja, Schumi liegt seit rund 2 Wochen am Datum dieser Aufnahme im Koma. Der Steuerflüchtling hat Urlaub gemacht in Frankreich, ist da auf die Nase gefallen, ziemlich übel. Und Bogi, du warst vor Ort als Journalist. Die Journalisten standen auch mal eine Zeit lang im Fokus, nämlich das Verhalten der Journalisten. Wie hast du das denn selbst als Journalist dort am Krankenhaus
erlebt? Ich muss leider sagen, zu Recht. Also es gibt ja, was man hierzulande eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen US-Filmen kennt, wie die Journalisten da vorgehen und der böse Reporter und Fuß in der Tür, um irgendwie ein Interview mit einer armen Familie, die vielleicht irgendwie gerade einen Familienangehörigen verloren hat oder sowas zu kriegen. Diese Nummern, die kennt man eigentlich nur aus dem Fernsehen, finden in Deutschland so eigentlich nicht statt in der Form. Man versucht zwar alles Mögliche hinzukriegen, um so nah und so persönlich wie möglich Informationen und die sogenannten O-Töne, also die Originaltöne zu bekommen. Aber so schlimm, also in Deutschland ist tatsächlich nochmal so ein bisschen eine Art Ehrenkodex oder ein bisschen mehr Moral, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz kenne ich auch von deutschen Pressekonferenzen etc. pp. Das übliche Hauen und Stechen. Sprich, du hast irgendwie eine Person, die jetzt was sagt, und da wollen natürlich sämtliche Fotografen, Kameraleute, natürlich auch die Tonkollegen, die dann eben das Mikrofon an der Angel möglichst nah hinhalten wollen, wollen die beste Position haben. So dass der Sprechende, also keine Ahnung, wenn jetzt Frau Merkel zum Beispiel einen O-Ton gibt, ein Statement abgibt, will natürlich jeder so eine Position haben, dass sie möglichst nah Richtung meiner Kamera guckt, damit das für den eigenen Zuschauer dann immer so nah wie möglich wirkt. So, dieses Hauen und Stechen, das ist mittlerweile normal, läuft auch in einem normalen Rahmen ab, aber was ich dann in Grenoble erleben musste, und das sage ich jetzt bewusst so, das geht auf keine Kuhhaut. Also zum einen, deine Anmoderation kurz aufzugreifen, der böse Steuerflüchtling, wir sollten vielleicht mal überlegen, ja, er ist bekannt, er ist ein Promi, aber in erster Linie ist das jetzt erstmal ein Mensch, ein Vater, ein Bruder, ein Sohn, der jetzt einfach schwer verletzt in einem Krankenhaus liegt. Die Berichterstattung ist natürlich deswegen dermaßen interessiert, weil er bekannt ist. Er hat halt so einen fast schon einen Heldenstatus in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, dieses Bashing, das zum Teil im Internet losging mit Steuerflüchtlingen und was weiß ich, oder der reiche Sack, das ist einfach, geht auf keine Kuhhaut, kann man nicht anders sagen. So, zurück zu den Journalisten. Was ich da erlebt habe, da waren ja sehr, sehr viele ausländische Journalisten da aus England, natürlich Frankreich vor Ort direkt, zum Teil sogar chinesische Reporter, aus Ägypten jemand, also wirklich Weltpresse. Aber die französischen Fotografen, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Irgendwann hatte sich rumgesprochen, die Familie besucht ja Schumi eben jeden Tag, dass die zum Hintereingang kommen. Gut, alles klar. Natürlich die ganze Presse heute am Hintereingang gewartet, damit man so diese täglichen Ankunftsbilder, wie es so schön heißt, einfach bekommen kann. Ich meine, letztendlich ändert sich ja nichts. Die Familie steigt natürlich immer mit einem bedrückten Gesichtsausdruck, also völlig normal, eben aus dem Auto aus. Die Kameraleute, die Fotografen halten drauf, machen das aktuelle Foto. So, was die französischen Kollegen sich aber geleistet haben, das war, die sind mit den Fotoapparaten, mit den Linsen, sind die zum Teil auf 20 Zentimeter zum Gesicht rangegangen. Also wirklich eine starke Handbreit. So nah sind sie vor den vor Corinna Schumacher, vor Ralf Schumacher, vor Rolf Schumacher, also dem Vater, hergelaufen. Es gab eine Szenerie, eben gerade dieser Hintereingang, der hatte eben eine Straße und dann kamen eben die Parkplätze direkt am Hintereingang. Da stand ich tatsächlich, weil ich ja kein Kameramann bin, sondern eben Reporter und Redakteur. Ich stand immer etwas abseits, weil ich in der ersten Linie da einfach nichts verloren habe. Die haben tatsächlich einfach den Weg versperrt. Die ganze Fotografenmeute, nenne ich jetzt bewusst so, haben sich einfach komplett quer auf die Straße gestellt. Natürlich standen irgendwann alle dort, weil kein Kameramann oder anderer Fotograf, egal aus welchem Land er kommt, der kann sich jetzt irgendwie erlauben, hinten zu stehen, weil er kriegt ja dann nur die Rückseite der anderen Fotografen drauf. Also muss er mit in diese Reihe. Letztendlich haben sie Ralf und Rolf Schumacher einfach den Weg versperrt. Die konnten nicht zum Parkplatz nach vor. Ralf Schumacher hat dann irgendwie so völlig fassungslos geguckt und mit den Händen irgendwie gewunken. Dann sind die endlich mal zur Seite gegangen und dann durften sie zum Parkplatz und wurden natürlich sofort wieder umringt. Also was ich sagen will, eine gewisse Privatsphäre, da gibt's ja die eine oder andere Rechtsprechung von wegen eine Person des öffentlichen Interesses oder wie es auch immer heißt, hat quasi das Recht auf Privatsphäre mehr oder weniger verwirkt. Was ich auch ein bisschen zweischneidig finde, dieses Urteil. Aber so, wie es die französischen Kollegen da übertrieben haben, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt und ich war wirklich sehr, sehr geschockt. Also von den deutschen Medien gab es dann tatsächlich auch die Order, macht euch mal locker, also zieht euch lieber ein bisschen zurück, wollen wir nicht. Also so schlimm, das darf echt niemand machen. Und da muss ich explizit sagen, die französischen Fotografen waren die allerschlimmsten. Von deutscher Seite, Engländer, wer auch immer jetzt, oder Briten, wer jetzt da sonst noch dabei war, war alles vollkommen handzahm. Alle hatten eine gewisse Pietät gewahrt, einfach auch so eine gewisse Moral, das hat man schon gemerkt. Wirklich egal wer da vor Ort war. Ob es jetzt die Bild-Zeitung, ich nenne jetzt explizit die Bild-Zeitung, die ja in Deutschland einen bösen Ruf hat, sage ich jetzt mal, oder das Image ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Selbst die Bild-Zeitung hat sich einfach toll verhalten. Das muss man einfach so sagen, im Gegensatz zu den französischen Kollegen. Und das hat mich schon sehr geschockt und auch ein bisschen auf die Palme gebracht.
Ich glaube, dass, also mir ist es jetzt beim Schumacher halt aufgefallen, was man in den Medien gesehen hat. Was mir insgesamt auffällt ist, ich meine, diese Medien, die liefern das, was sie glauben, ihren Lesern und Zuschauern verkaufen zu können und was die interessiert. Und das sind eben auch, muss man sagen, reißerische Themen und Themen, die auf die Tränendrüse drücken. Und in dem Fall hat man beides. Man hat ein reißerisches Thema in Form eines bei einem Skiunfall gestürzten Ex-Rennfahrers, der sehr erfolgreich war für sein Land und der jetzt ganz tragisch gestürzt ist und seine Familie ratlos und trauernd da am Krankenbett hinterlässt. Mir ist das auch aufgefallen bei unserer Bundeskanzlerin, Frau Merkel. Die ist auch beim Skifahren gestürzt und plötzlich wurden im Fernsehen Röntgenbilder von ihr gezeigt und es wurde ganz genau erklärt, wo sie sich wie das Becken gestoßen und gebrochen und angeknackst hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sind wir eigentlich in dieser mediengeilen Zeit schon so weit gekommen und so verroht, dass wir die Diagnosen und Röntgenbilder unserer von Prominenten durchdiskutieren in den Abendnachrichten? Ich bin ehrlich gesagt geschockt. Und zwar jetzt von der Seite, was du berichtest, wie diese Reporter vorgehen, diese Fotografen und andererseits auch, dass wirklich bei uns im deutschen Fernsehen abends Röntgenbilder mit Diagnosen durchdiskutiert werden von unserer Bundeskanzlerin. Ich bin kein Freund von ihr, aber ein Rest Privatsphäre bitte. Was gewinnt irgendein Zuschauer an Erkenntnis oder Wissen, wenn er diese Diagnose kennt? Gar nichts. Die braucht noch genauso lange zum Heilen wie vorher. Und ehrlich gesagt geht mich das nichts an. Im Wartezimmer hat jeder Patient das Recht auf Privatsphäre. Es gibt ein Arztgeheimnis. Bloß im Fernsehen und bei Prominenten und Politikern, da wird's aufgehoben. Ich bin wirklich ein Freund von Transparenz. Aber ich finde, öffentlich durchdiskutierte Röntgenbilder haben nichts mehr mit Transparenz zu tun.
Waren das wirklich Ihre Röntgenbilder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es Beispielröntgenbilder sind oder sowas.
Ich habe auch nur so ein Gagbild gesehen, wo noch die Raute sozusagen Magen vorm Becken zu sehen war. Also von dem her, ich will da nichts unterschieben, ne? Aber vielleicht hast du es einfach nur aus dem Augenwinkel gesehen und es war eben auch ein Späßle.
Nee, das war, ja auch Skelette, das war kein Späßle.
Man hat ja auch Skelette gesehen. Das war auch nicht sie, sondern es war ein Beispiel.
Es mag sein, dass es jetzt nicht explizit ihr Röntgenbild war, aber der Arzt hat explizit an genau der gleichen Verletzung, also an einem Röntgenbild der exakt gleichen Verletzung erklärt, wo jetzt bei unserer Bundeskanzlerin der Steiß gebrochen ist. Und da muss ich halt sagen, so genau will ich das gar nicht wissen.
Ich will noch mal kurz Stellung nehmen zu dem, was du gesagt hast, Bogi, zum Thema Bashing von Schumi. Ich bashe Schumi nicht. Ich finde, er hat Großartiges geleistet. Er ist wie kein anderer in einem sehr schnellen Auto, sehr schnell im Kreis durch die Gegend gefahren. Tolle Sache. Er hat zwar in Deutschland seine Schulbildung genossen und seine Ausbildung genossen, hat aber dann bevorzugt, die Steuern, die er zahlen muss, dann doch lieber woanders zu bezahlen. Das kann man so sehen oder so sehen. Da soll sich jeder seine Meinung selber bilden. Ich habe relativ wenig Mitleid mit ihm als Menschen, weil jemand, der eben auf glatten Skiern einen glatten Hang runtergleitet, der lebt halt nun mal mit der Gefahr, dass er eben auf die Nase fällt und sich dabei verletzt, habe ich jetzt auch nicht so viel furchtbares Mitleid. Natürlich tut es mir leid für ihn und für jeden anderen auch. Hier in der Nähe ist vor kurzem ein 3-jähriger Junge abgestürzt und tödlich verunglückt. Das tut mir auch furchtbar leid. Da berichtet aber niemand großartig drüber, außer der Lokalzeitung.
Und meinem Arbeitgeber.
Ich verstehe einfach nicht, warum man da also ständig da jeden kleinen Zwischenstand berichten muss. Mich interessiert es weniger, auch wenn ich diesen Menschen, ja, wenn nicht persönlich, aber doch aus dem Fernsehen dann doch ein Stück weit kenne. Bei Angela Merkel, ja, sie ist eine Person des öffentlichen Lebens, da muss man zumindest mal drüber berichtet haben, aber das reicht mir dann auch. Was die Prominenz betrifft, da finde ich, hat das jeder Prominenter so ein Stück weit in der eigenen Hand. Ich will da mal ein Beispiel nennen. Ein Mann, der sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit steht, bei ProSieben nämlich Stefan Raab. Da hatte ich mal die Gelegenheit, den einen Tag lang kennenzulernen bei uns auf dem Flugplatz und mal zu schauen, wie der sich verhält, so als privater Mensch. Und der schützt seine Privatsphäre ganz massiv. Der kam mit einem Flugzeug an und als ein Fotograf ihn fotografieren wollte, hat er wortwörtlich gesagt, entweder du steckst jetzt diesen scheiß Fotoapparat weg oder ich drehe sofort um und flieg wieder weg. Du weißt fast gar nichts über den Privatmensch Stefan Raab. Man weiß ganz wenige Dinge und der schützt das auch ganz konsequent. Dazu gehört aber auch, dass er nicht auf jedem scheiß roten Teppich erscheint, wo einer ist und sich ständig bemüht, wie ein Boris Becker, ständig sein Gesicht in die Kamera zu halten, sondern er macht halt seinen Job, den macht er gut und wenn er Feierabend hat, dann hat er seine Privatsphäre und die schützt er ganz massiv. Und wenn das andere nicht so tun, dann sage ich, okay, selber schuld. Natürlich ist jetzt die Situation, in der die Familie ist von Schumi, natürlich nicht mehr in einer Situation, wo sie das jetzt noch großartig entscheiden kann. Ja, das ist mir auch klar. Aber ich habe da immer so nur bedingt Mitleid. Denn auf der einen Seite ernten die Leute die Früchte ihrer Popularität, aber dann, wenn es ungemütlich wird, dann sagen sie, ach, jetzt lasst mir aber bitte meine Privatsphäre.
Aber um da gleich mal einzuhaken, jetzt gerade im Fall von Michael Schumacher, er war jetzt nicht so wie der von dir genannte Boris Becker, der ständig, egal mit welcher Freundin er zusammen war oder seine Kids, ständig vor die Kamera gezerrt hat. Das hat Schumi insoweit nicht gemacht. Er war kein roter Teppich-Sprinter, der ständig irgendwo in den Medien sein musste. Das hat er definitiv nicht gemacht. Ja, was deine Aussage mit dem Mitleid angeht, aber du machst jetzt, ich sag mal, wenn jetzt irgendjemand, den du nicht persönlich kennst, einen Skiunfall hat, dann schätze ich mal, ist seine Gefühlslage die gleiche wie bei Schumi. Ich meine, es sind ja nicht alles Schumi-Fans. Ich finde nur, dass das Bashing, das ist halt einfach nicht in Ordnung, weil was der gute Mann mit seiner Kohle macht, das ist jetzt einfach mal seine Sache. Man kann sich über Steuerflüchtling, wie auch immer, kann man sich streiten hin oder her, aber im ersten Moment ist das jetzt einfach ein Mensch, dessen Leben halt am seidenen Faden hängt und da dann mit Steuerflüchtlingen zu kommen, ich weiß, bei dir war es reine Polemik, das ist mir schon klar, das unterstelle ich dir auch nicht, aber es gab tatsächlich solche Postings. Als Schumi einen Unfall hatte, einen Tag später gab es, ich weiß nicht, wie viele Facebook-Gruppen, die Rust in Peace Schumi hießen. Also irgendwo ist das halt auch nicht mehr witzig, finde ich. Und da mache ich auch keinen Unterschied, ob man Schumi mag oder nicht. Das ist einfach mehr als makaber. Und dieses Bashing find ich halt absolut nicht in Ordnung. Was das öffentliche Interesse angeht, ich gebe zu, die Röntgenbilder von Frau Merkel, die interessieren mich persönlich überhaupt nicht, weil ich A, überhaupt kein Merkel-Fan bin und auch kein Wähler, das gebe ich ganz offen zu. Bei Schumi hingegen, ich war da mal Fan zu seiner aktiven Zeit bei Ferrari noch. Danach habe ich mich von der Formel 1 einfach komplett verabschiedet, hat mich nicht mehr so interessiert. Nichtsdestotrotz, er ist halt ein Sympathieträger. Er hat nach wie vor sehr viele Fans und für die Fans ist halt wirklich jede Mini-Meldung ist denen was wert. Wenn er, was weiß ich, den Finger bewegt oder so, dann ist das für diese Fans, die ihn einfach richtig lieben, was eben große Fans einfach tun, für die ist das einfach eine tolle Sache. Das ist irgendwie so, als würde, jetzt mal blöd gesagt, der entfernte Onkel aus dem Koma aufwachen. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist der entfernte Onkel unwichtiger als jetzt Schumi, von dem sie wirklich riesen Fans sind. Ich habe da italienische Fans gesehen, die sind 1000 Kilometer hingefahren zu Schumis Geburtstag. Wirklich 1000 Kilometer mit einem scheiß kleinen Bus, also nicht diese großen komfortablen Reisebusse, mit einem kleinen Bus, sind angekommen am Vormittag, haben da irgendwie, kann man sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, tolle Geste oder wie auch immer, aber haben auf jeden Fall da irgendwie ein paar Stunden Aktionen gemacht und fahren und was weiß ich, kamen alle in Ferrari rot, obwohl er die letzten 2 Jahre ja bei Mercedes gefahren ist und sind danach diese 1000 Kilometer wieder zurückgefahren. Für die sind solche Mini-Infos schon sehr wichtig. Die Frage ist nur, muss man ständig sagen, es gibt nichts Neues? Das sehe ich jetzt tatsächlich so, das muss nicht sein. Und das war ja dann in der Berichterstattung insgesamt, in der ganzen Medienlandschaft einfach so das Ding. Ist immer noch so, er ist immer noch im Koma und so weiter. Das finde ich dann halt wieder ein bisschen langweilig und verschenkte Zeit.
Es erinnert ein bisschen an die letzte Papstwahl, ne? Da hatten wir ja genau das gleiche Thema. Da passierte nichts, ja, er war wieder nicht gewählt und trotzdem mussten die ja berichten und berichteten, ja, aber sieht immer noch nichts. Ja.
Ich glaube, das spricht ein bisschen ein Mediendilemma an. Dass Schumi gestürzt ist zu einer Zeit passiert, da ist Nachrichtenlage sehr dünn gewesen. Und da ist man dann froh über jeden Promi, der vom Ski plumpst. Einfach, weil man dann was berichten kann. Das ist jetzt ein bisschen zynisch, aber ich meine, jeder, der schon mal ein bisschen näher in die Medien reingeschaut hat, und da sind ja jetzt ein paar von uns dabei, die wissen, man ist dann irgendwann auch froh für Nachrichten, wie sie sich nun mal, Nachrichtenlagen, wie sie sich nun mal ergeben. Auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, wenn man darüber berichten kann.
Wir haben angefangen, über dieses Thema zu sprechen, indem Bogi einfach mal geschildert hat, wie es zugeht bei der französischen Journalie. Und ich würde gerne nochmal vielleicht dann auch abschließend den Bogen dorthin zu schlagen versuchen, einfach indem ich dann nochmal gucke, nach allem, was gesagt wurde, wie sind die deutschen Medien damit umgegangen? Und ich glaube, Nachrichtenlage hin oder her, da hast du natürlich recht, dass es saure Gurkenzeit war und man sich da natürlich mit Freude drauf gestürzt hatte, als Journalist darüber zu berichten. Die Art und Weise eben, zum Beispiel, wie es Focus Online gemacht hat, um ein Medium jetzt nochmal zu nennen, das war doch auch wirklich jetzt aus deutscher Perspektive genau das, was wir jetzt, glaube ich, unisono kritisiert haben, nämlich eine im wahrsten Sinne des Wortes minutiöse Berichterstattung über Dinge, über die es im Grunde genommen nichts zum Berichterstatten ging oder nichts zu Berichterstatten gab. Arzt XY läuft über den Flur und macht keine Auskunft. Und jedes Mal
habe ich vom Fokus keinen einzigen gesehen. Also ich weiß nicht, ob die ganze Woche im Krankenhaus genächtigt haben. Ich weiß es nicht, aber ich habe keinen einzigen vom Fokus gesehen.
Also für mich war jedenfalls Fokus online und ich habe mir dann auch erlaubt, bei diesem, wie soll man sagen, die Freundschaft sozusagen per Facebook zu kündigen. Bei mir war das, oder für mich war das wirklich der Tiefpunkt jedweden Journalismus ist da während dieser Zeit.
Sie hören Querfunk.
So, jetzt von den A-Promis zu den, ja, sagen wir mal, G-Promis, FG-Promis zu Promis, die eigentlich keine sind, die keiner mehr groß kennt, zumindest die meisten nicht. Es gibt bald wieder eine Sendung, die nach wie vor super erfolgreich ist bei RTL, nämlich das Dschungelcamp startet demnächst wieder wie gesagt, G-Promis. Eine Sendung, die der Andreas Zimmer sehr, sehr gerne sieht.
Was?
Die er sich immer aufzeichnet und mindestens dreimal nochmal anguckt, um ja keine Einzelheit zu verpassen.
Und im Wohnzimmer nachlebt und alles nachkocht.
Also ich bin die nächsten 3 Wochen oder wie lange das geht, doch 3 Wochen denke ich, oder 2 Wochen bin ich nicht ansprechbar. Da sitze ich nur mit großen Augen vor dem Fernseher und starre alle meine Leute, die ich kenne. Ich kenne sie alle an. Und lebe es nach. Der Ralf sagt es ganz richtig, ja.
Wer ist denn überhaupt dabei? Weil ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich bin ein totaler Verweigerer.
Queensberry!
Michael Wendler ist dabei.
Das freut mich übrigens sehr, dass der Michael Wendler in dieser Zeit im Camp ist. Und ich bitte alle Hörer, wählt den immer wieder rein. Ja, macht den keine Aufgaben. Je länger der in diesem Camp drin ist, desto länger kann er keine neue Musik machen. Bitte lasst ihn im Camp bis zum bitteren Ende. Der hat vorher gesagt, ich bin ja so beliebt in Deutschland. Ich bin ja so beliebt, ich werde auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen essen müssen, weil da werde ich gar nicht dazu gewählt, weil ich bin ja so beliebt. Also diese Arroganz von diesem Typen, das ist unglaublich. Hoffentlich frisst er ganz viele Maden.
Also es gab ja schon die ersten Scherze, dass die Kakerlaken den Dschungel verlassen, weil Michael Wendler kommt. Das sind zwar leider nur Scherze, ich kann es aber absolut nachvollziehen, weil dieser Mensch ist mir jetzt schon in der Vorberichterstattung, wenn man es so nennen kann, mit seinen Statements dermaßen auf die Nerven gegangen. Also ich meine, ich kann mit seiner Musik nichts anfangen, wenn man das überhaupt Musik nennen kann.
Und das ist
aber reine Geschmackssache. Ich persönlich mag diese ganze komische Ballermann-Schlager-Pop-Geschichte. Ist einfach nicht mein Ding. Er selber ist mir einfach mit seinem doch eher eingebildeten Auftreten, er ging mir eigentlich da vorbei, wo die Sonne nicht hinscheint. Aber jetzt geht er mir richtig auf den Sack. Also wie kann man sich bitteschön so hochnäsig hinstellen und die ganze Mimik strahlt schon aus, ich bin der König der Welt. Also bitte erbarme sich eine giftige Spinne und beiße ihn so richtig. Also bitte, liebe Spinnen, eine von euch macht Schnick, Schnack, Schnuck, eine sollte sich bitte erbarmen und diesen Deppen beißen.
Er hat sich aber schon hochgearbeitet bei dir, denn er ist dir früher am Popo vorbeigegangen und jetzt geht er dir auf den Sack. Ist ein bisschen weiter vorne.
Die Kollegin,
es funktioniert also, was er macht.
Nicht nach oben, sondern nach vorne
gegangen. Genau.
Die Maya hatte ja gefragt, wer alles ins Dschungelcamp geht. Ich habe nochmal die Liste rausgeholt. Also, es geht rein und ich kenne sie tatsächlich nicht wirklich alle. Also ich kenne Michael Wendler geht rein, dann ein Julian F.M. Stöckel, den kenne ich nicht. Mola Adebisi, der kann gerne im Dschungel bleiben, den kenne ich.
Weil ich den noch halbwegs sympathisch finde, also weil er halt im Vergleich zu den anderen Pfeifen irgendwie noch halbwegs
mein Mann ist. Eine absolute Oberpfeife in meinen Augen, aber gut. Marco Angelini,
Deutschlands Superstar vor 2 Jahren.
Jochen Bendel,
ehemaliger Moderator, ruckzuck, Tele5, ja.
Den kenne ich ja. Gabby
Queensberry-Casting gescheiterte.
Corinna Dreves.
Ja, die Ex-Frau von Jürgen Dreves.
Ja, Winfried
Glatzeder.
Kretschmann. Glatzeder.
Mit dem Namen konnte ich nichts anfangen.
Das, aber Gesicht kennst du. Wenn du ihn siehst, sagst du sofort, ach der.
Ich sehe ihn, aber ich kenne ihn trotzdem.
Ganz bekannter deutscher Schauspieler. Vom Wolf.
Ach nee, der ist Gläsiker.
Larissa Marold,
Germany's Next Topmodel vor 2 Jahren.
Next Topmodel, glaube ich.
Okay. Melanie Müller.
Bachelor. Aber schön, dass du sie von Pornos hast.
Eine kenne ich, die kenne ich sogar persönlich. Tanja Schumann habe ich mal kennengelernt, noch in ihrer Zeit bei
RTL Samstag.
Samstagnacht. Da habe ich sie nämlich damals interviewt. Eine sehr sympathische Frau, wo ich jetzt einfach traurig bin, dass sie jetzt so weit offensichtlich gesunken ist, dass sie jetzt da auch mitmachen
muss. Die ist aber insoweit meiner Meinung nach sympathisch, weil sie nämlich ganz offen sagt, die hatte ja vor einigen Jahren eine Privatinsolvenz. Die sagt jetzt halt ganz klar, sie macht diese Nummer wegen der Kohle. Weil sie.
Alle wegen der Kohle, also.
Naja, gut, aber sie ist
nicht
die Einzige,
wegen der Kohle, die sie dafür kriegt, sondern die sie danach vielleicht erzeugen kann.
Ja. Nee, ich glaube, dass die, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro sie dafür kriegt, aber ich glaube, das ist einfach schon mal ein ganz tolles Ding für sie. Weil sie in irgendeinem Interview hat sie gesagt, das ist jetzt das erste Geld seit der Privatinsolvenz, das sie komplett behalten darf und nicht Gläubiger irgendwie abtreten muss.
Und Gabby ist auch schon jetzt im Playboy wohl?
Ja, eine muss ja immer.
Eine muss. Von mir aus hätte sich aber auch Wendler fürs Playgirl ausziehen. Das hätte vielleicht nicht...
Okay, ich möchte an der Stelle mal anmerken, ja, das ist mein einziges Trash-TV-Guilty-Pleasure. Ich schaue es nicht wegen dem Wendler, sondern ich möchte gerne einmal eine Lanze brechen für die wirklich hervorragenden, tagesaktuellen, bissigen Anmoderationen, die von zwei der besten Gag-Autoren Deutschlands geschrieben werden, und zwar Micky Beisenherz und Jens-Oliver Haas. Jens-Oliver Haas ist übrigens auch noch der Ehemann von Sonja Zietlow, die das Ganze moderiert. Wer Micky Beisenherz kennt, zum Beispiel aus dem Internet, bekannt aus Funk und TV, er hat auch schon andere Sendungen moderiert, er hat eine Radiosendung, die samstags läuft, der weiß, was einen da erwartet. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist in der Tat nicht dieser kleine Sozialkosmos durch das Brennglas von RTL choreografiert, sondern das sind diese wirklich herrlichen, tagesaktuellen Anmoderationen, die stehen einem Harald Schmidt in nichts nach, aber in gar nichts.
Bin ich der Einzige, das wirklich nicht guckt?
Ich guck's auch nicht. Naja,
ich guck's entgegen Jeroms Annahme leider auch nicht. Ich hab's am Anfang geguckt, bei Teil 1 oder 2, um zu sehen, was ist, und dann hab ich
Das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast mir doch immer erzählt am nächsten Tag, voller Begeisterung, was da passiert ist. Und ich dir immer gesagt habe, Mensch, Andreas interessiert mich nicht. Und du doch. Und dann hat er die Maden gefressen und hat dieses Gesicht gemacht. Jetzt erzählst du hier und lässt mich hier fallen. Du guckst es gar nicht.
Jerome, geh mal raus und hol mal die Straße rein. Jetzt, Mann, was machst du mit meinem Image hier? Ich hätte gerne noch eine Frage. Speziell an dich, Max. Du spielst die ganze Zeit, ich habe das wunderbar beobachten können, die ganze Zeit mit einem Kamm in der Hand rum.
Ja.
Warum denn ein Kamm? Ich hätte mit allem gerechnet bei dir, aber nicht mit dem Kamm.
Aber schau doch mal.
Och.
Der Bart.
Weißt du, das ist so, seit mir jetzt da wieder Haare am Kinn wachsen, wollen die ja auch gepflegt werden. Ich habe neulich, aber das darf keiner wissen, die australische Minzextrakt-Spülung meiner Frau in der Dusche entwendet. Also ich habe sie mir ausgeliehen, um Himmels Willen. Ich kenne das noch von früher, da hatte ich lange Haare auf dem Kopf, da wächst mittlerweile nicht mehr so viel. Haare muss man pflegen, also auch ein Bart.
Alles klar, jetzt weiß ich auch warum. Ja, ich hatte mich nur gewundert, ja. Ich
dachte, das ist der erste, es ist der erste, den ich seit Jahren gekauft habe, in der Tat.
Dachte ich ja.
Kann man eigentlich als Mann auch Haarausfall am Bart bekommen irgendwie? Da eine Glatze gewissermaßen im Gesicht? Weil anscheinend der Haarausfall auf dem Kopf kommt doch bedingt durchs Testosteron. Jetzt sollte man doch eigentlich denken, dass der Bartwuchs als sekundäres Geschlechtsmerkmal des Mannes erst recht Testosteron gesteuert sein sollte.
Ist er auch.
Ich muss dir als Jungspund leider jegliche Hoffnung rauben. Das Schlimme ist, wenn man alt wird als Mann, dann fallen sie einem auf den Kopf aus und wachsen überall sonst, wo man sie nicht haben will.
Blöderweise aus ist Erfahrung. Bei mir mit meinen 30 schon der Fall. Seit neuestem züchte ich nämlich Haare auf dem Rücken. Ich könnte kotzen.
Dinge, die man nicht wissen wollte. Und ich würde vorschlagen, bevor wir da weiter uns vertiefen, machen wir für heute Schluss. Wir sind schon weit über der Zeit. Danke fürs Zuhören, danke an euch fürs Mitmachen und euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
Machst du keinen Abspann?
Nein, mache ich heute nicht.
Gut. Tschüss.